Herzlich willkommen zur Predigt, liebe Gemeinde, liebe Zuschauer. Wir sind gerade in der Passionszeit. Vielleicht habt ihr das gar nicht mitbekommen durch den Trubel der letzten Tage, aber wir befinden uns mitten in der Passionszeit. Das ist die Zeit vor Ostern. Passion, das bedeutet doch Leiden. Und wir befassen uns als Christen in dieser Zeit nochmal neu und intensiv mit dieser Tatsache, dass Jesus vor Ostern, vor seiner Auferstehung gelitten hat und gekreuzigt wurde. Und was das, diese Kreuzigung und dieses Leiden für uns und für diese Welt bedeutet. Und ich fand das wichtig, dass wir das auch in diesen Tagen nicht vergessen. Und deswegen habe ich mich heute an dem Predigttext orientiert, der im Kirchenjahr für den heutigen Sonntag vorgeschlagen wurde. Und dieser Text steht im Hebräerbrief im 13. Kapitel in den Versen 12 bis 14. Es sind zwar nur drei Verse, aber die haben es in sich. Hebräerbrief, Kapitel 13. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Drei Verse, über die ich mir ein paar Gedanken gemacht habe. Ich bete. Jesus, wir danken dir, dass es wieder Sonntag geworden ist und für die Zeit, die wir heute in deinem Namen verbringen, als Familien und als Gemeinde, selbst wenn wir über das Internet verbunden sind. Wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass du es für uns verständlich machst. Heiliger Geist, bitte hilf uns jetzt ganz da zu sein, dass das, dass das bei uns im Kopf und im Herzen ankommt, was da am Bildschirm gesagt wird. Amen. Also, darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. Der Schreiber dieser Zeilen, der Schreiber des Hebräerbriefs, der führt uns an einen Ort, nach draußen vor dem Tor. Und dieser Ort draußen vor dem Tor, das ist kein schöner Ort. Denn draußen vor dem Tor, dort sind die Verurteilten. Dort sind die Gefolterten. Und sie werden dorthin geführt, damit man ihnen dort den Rest gibt. Denn draußen vor dem Tor wird gestorben. Draußen vor dem Tor ist ein schmutziger Ort und dort wird geschrien. Dort wird geklagt und dort wird geweint. Vor diesem Tor will eigentlich niemand sein. Und dort ist Jesus am Kreuz gestorben und mit ihm noch viele andere Leute. Tagelang hängen dort die Gekreuzigten, völlig entehrt, blutend, nach Luft ringend und meistens in ihren eigenen Körperausscheidungen, bis sie letztendlich das letzte bisschen Leben, das in ihnen ist, ausgehaucht wird. Und manchmal bleibt der Leichnam dann tagelang hängen, als Abschreckung. Oder weil es einfach niemanden mehr gibt, der mit dieser Person zu tun haben möchte. Oder weil Leute Angst haben, mit dieser Person in Verbindung gebracht zu werden. Draußen vor dem Tor, da ist man ganz einsam, von allem verlassen. Das ist ein Ort, wo Verzweiflung und Zweifel laut werden. Und dort gibt es Rufe wie, wo ist jetzt dein Gott? Warum macht er denn nichts? Weil es offensichtlich gerade danach aussieht, dass er tatsächlich gerade nichts macht. Und Jesus selbst schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber, und wir blicken jetzt rückblickend auf diese Zeit zurück, für uns ist dieser Ort ein heiliger Ort. Das Kreuz, an dem Jesus gestorben ist, das, was Jesus am Kreuz getan hat, hat diesen Ort heilig gemacht. Nicht, dass Jesus unschuldig gestorben ist. Es ist nach wie vor überhaupt nicht gut zu heißen, dass jemand, der unschuldig ist, umgebracht wird. Aber der Ort ist deshalb heilig, weil es Jesus ist, der hier stirbt. Gott selbst. Er stirbt draußen bei den Verbrechern. Bei denen, die im Gegensatz zu ihm schuldig geworden sind. Die schuldig geworden sind nach den Maßstäben der damaligen Rechtsprechung. Aber Jesus, er war Gottes Sohn. Er war Gott. Er ist Gott. Und deswegen wurde er gekreuzigt. Nicht, weil er schuldig war. Das ist ungerecht. Und diese Ungerechtigkeit, die spüren manche von uns in diesen Tagen in ähnlicher Weise. Wo sind wir gerade? Draußen vor dem Tor zu Unrecht. Gerade in diesen Tagen sollten wir das natürlich im übertragenen Sinne verstehen. Ich hoffe, die meisten von euch sind gerade drinnen. Aber die Einsamkeit, die draußen vor dem Tor Jerusalems geherrscht hat, manche von uns erleben diese Einsamkeit in diesen Tagen. Geflüchtete Familien, die jetzt nicht einmal mehr von Menschen besucht werden können, die ihnen so gerne helfen möchten. Schauen wir an Europas Grenzen, wo Menschen einfach nur ein neues Zuhause suchen, eine neue Heimat suchen und die jetzt erst recht Angst haben müssen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Corona dort ankommt, so wie in den ganzen anderen Flüchtlingslagern auf dieser Welt. Innerhalb kürzester Zeit werden dort Hunderte und Tausende Menschen sich anstecken. Sie können nichts dafür. Es ist ungerecht, dass wegen so einem kleinen, fast nicht sichtbaren Virus Menschen um ihre Arbeitsstelle fürchten müssen. Dass Menschen in Kurzarbeit kommen. Es ist ungerecht, dass so etwas so Kleines uns so massiv einschränken kann und für manche von uns lebensbedrohlich wird. Aber in diesem Ganzen, in diesem Leid, in diesem Ort vor dem Tor, da ist etwas Besonderes. Denn in Jesus ist draußen vor dem Tor Gott. Gott, der einen Plan hat. Gott, dem dieses Leid das Herz zerreißt, aber aus Liebe zu den Menschen diesen Weg geht. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab. Dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Er ist da. Und es ist nicht umsonst. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer schreibt, dass durch diese Kreuzigung Jesus vollkommene Menschengestalt angenommen hat. Eben weil er an diesem dunkelsten Ort der Menschheit angekommen ist. Und Bonhoeffer schlussfolgert daraus, dass Gott, der diesen Weg geht, sich zu den Leidenden stellt. Er wird selber ein Ungewollter, ein Gefolterter, ein Vertriebener, ein überaus ungerecht Behandelter. Jesus ist uns in allem Leid auf Augenhöhe gekommen. Wenn es dir jetzt schlecht geht, dann sei dir sicher, Jesus ist bei dir und er sieht dich. Und jetzt geht es weiter mit dem Text. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Also wir werden hier herausgerufen. Und hier sind wir interessanterweise ganz nah an der Urbedeutung des Wortes Kirche. Kirche leitet sich ab aus dem Wort Ekklesia und Ekklesia heißt so viel wie Herausgerufene. Wir werden also herausgerufen, um seine Schmach zu tragen. Die Schmach tragen bei Jesus, stehen im Leiden. Letztendlich, um dem Leid zu begegnen. Und das geht, indem wir das tun, was Jesus auch schon vor seiner Kreuzigung getan hat und wofür die ersten Christen bekannt wurden. Und hoffentlich bis heute auch noch viele mehr. Indem wir uns zu den Schwachen stellen, zu den Ausgestoßenen, zu den Aussortierten und ihnen Gutes tun und ihnen so gut es geht in ihrer Situation zu helfen. Jesus hat das selbst getan. Und Jesus hat gesagt, er ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Dem Nächsten dienen, für andere da sein. Und aus dieser Haltung des Christseins hat Dietrich Bonhoeffer sein Bild von Kirche entworfen. Er sagt, eine Kirche ist dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Und Bonhoeffer hat selbst genau das gelebt, weil er sich beteiligt hat am Widerstand gegen Hitler in der Zeit des Dritten Reichs, saß er im Gefängnis. Und trotz seiner Situation im Gefängnis, trotz der Verhöre, wurde er für die Bewacher und für die Mitinsassen ein Freund und ein Seelsorger. Leute haben sich ihm anvertraut. Selbst im Leid hat dieser Mann noch gedient. Und ich erzähle so viel von Leid und so herausfordernd das klingt, ist Gutes tun eigentlich eine fröhliche Sache. Gutes tun tut gut. Gutes tun ist sinnstiftend. Und es tut meinem Herzen gut. Deswegen direkt im Anschluss an den Predigttext schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs, lasst uns ihn loben, lasst uns Gott loben und Gutes tun und mit anderen teilen. Gutes tun und Gott loben gehört zusammen. Und das ist eine fröhliche Angelegenheit. Und das machen Gott sei Dank auch schon richtig viele. Ich finde es wunderschön mitzubekommen, was jetzt gerade in den letzten 2 Wochen passiert ist. Wie gesamtgesellschaftlich Hilfen aus dem Boden geploppt sind wie Pilze. Das ist so schön zu sehen. Und es ist noch schöner für mich zu sehen, wie Leute, die ich kenne, auch aus unserer Gemeinde, kreativ werden und einfach das tun, was ihnen einfällt, zu Gottes Ehre, um Menschen zu dienen. Zum einen haben wir die organisierten Hilfsdienste. Die Liste wächst und immer mehr Leute bieten ihre Hilfe an. Wir haben tägliche Andachten und Leute können sich dort einklinken und mitlesen. Ich habe mitbekommen, wie jemand mutmachende Bibelverse auf Zetteln in Königsbrunn draußen angebracht hat. Leute haben angefangen, Briefe zu schreiben. Telefonate und Videochats werden gemacht mit guten Freunden, die man im Hamsterrad des Alltags völlig vergessen hätte und sie eben nicht angerufen hätte. Leute werden kontaktiert, die einsam sind und man schenkt ihnen ein offenes Ohr. Und gerade jetzt gilt es, um Kranke keinen Bogen zu machen und trotzdem noch die Hygienevorschriften einzuhalten, aber sie eben nicht auszugrenzen. Und bei dir selber, wenn du vielleicht gerade einer von diesen Leuten bist, die jetzt viel Zeit haben, dann vergammle diese Zeit nicht auf der Couch. Nutze sie sinnvoll und überlege dir, wo kannst du jetzt um Jesu Willen dienen? Wo kannst du jetzt mit dem, was du hast und was du kannst, Gutes tun? Und dieses Aufraffen von der Couch, das braucht Disziplin. Ich ermutige dich, trainiere dich da drin. Gerade jetzt in dieser Zeit geht das gut. Vielleicht merkst du, dass du jetzt mehr Zeit hast zum Nachdenken, zum Bibellesen, zum Beten. Dann ist das gut. Und versuch, das bewusst als Gewohnheit in deinen Alltag zu integrieren. Und dann wird es dir leichter fallen, wenn dieser Nach-Corona-Alltag eines Tages wieder beginnt, dass du diese guten Gewohnheiten mitträgst in den neuen Alltag. Und der Schreiber des Briefes gibt uns jetzt am dritten Vers noch eine Begründung, warum es so gut ist, sich an Jesus zu orientieren, sich herausrufen zu lassen und Jesus Schmach zu tragen, indem wir Gutes tun. Er schreibt, denn wir haben keine bleibende Stadt. Nein, wir haben wirklich keine bleibende Stadt. Das ist ein einfacher und wahrer Grund. Das heißt, für mich und für dich, schau dich jetzt mal um. Wenn du in deinem Zimmer bist oder im Wohnzimmer oder wo auch immer, schau dich mal um. Alles, was dir gerade gehört, wirst du nicht mitnehmen können in die Ewigkeit. Nichts davon kannst du behalten. Stelle dich deswegen jetzt schon darauf ein, dass du das alles eines Tages loslassen musst, denn dir bleibt gar keine andere Wahl. So vieles, womit wir uns jetzt noch beschäftigen, wird uns in Ewigkeit nicht mehr kümmern. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wie passend ist das gerade für unsere Situation? Gerade läuft so viel anders und wir sind alle auf der Suche, wie es irgendwie weitergehen kann in Zukunft, in den nächsten Wochen und Monaten. Und da schwingt schon Ewigkeit mit. Unser Leben ist längst nicht alles. Durch das, was Jesus getan hat, draußen vor dem Tor, durch seinen Gang ans Kreuz, hat er das Tor zu Gott ganz weit aufgeschlagen. Wir glauben, dass wir in Ewigkeit mit ihm leben werden. Und dort wird es kein Corona geben. Dort wird es keine Krankheiten geben. Dort gibt es keine Flüchtlingsdramen und keine Finanzkrisen. Dort gibt es keine Arbeitslosigkeit. Und es wird keinen Stress wegen Homeoffice oder wegen Schule geben. Und darauf können wir uns freuen. Die zukünftige Stadt suchen heißt aber auch, noch nicht angekommen zu sein. Das heißt, sich noch nicht zufrieden geben mit dem, was ist, sondern den Mut haben, Suchende zu sein. Suchende nach der zukünftigen Stadt. Nach der Stadt, wo es keine Ausgeschlossenen gibt, keine Abgeschriebenen, wo alle ihr Bleiberecht haben, wo himmlische Gerechtigkeit herrscht, Gottes Gerechtigkeit. Und wir können das mitgestalten. Wir können unsere Welt mitgestalten und vorleben und mitwirken daran, dass sich dieses Reich Gottes, wie es die Bibel nennt, hier unter uns aufzubauen und auszubreiten. Jeder von uns kann sich in diesen Dienst stellen. Jeder mit seinen Gaben und seinen Fähigkeiten. Und diese Erinnerung, dieser Vers, immer wenn ich den lese, holt er mich raus aus diesem Hamsterrad, aus Effizienz, aus Produktivität, aus Profit, aus Wachstum, aus schneller, höher, weiter. Und ich mache mir bewusst, es ist alles vergänglich gerade. Was wir jetzt machen können, ist investieren in die Ewigkeit, investieren in die Zukunft und jetzt schon das Reich Gottes hier auf der Welt zum Vorschein zu bringen. Ich habe keine bleibende Stadt. Also worum geht's? Es geht um Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, von ganzer Seele. Und meinen Nächsten und mich selbst. Wenn du das versuchst, bist du dein Leben lang beschäftigt. Ich fasse nochmal zusammen. Erstens, Jesus begegnet dir und uns im Leid. Und er begegnet dir gerade jetzt in dieser Situation. Zweitens, darum sollen wir rausgehen und uns um die Notleidenden kümmern, unsere Nächsten suchen und finden und fragen, wie wir ihnen dienen können. Er hat es uns vorgemacht und er ist uns Inspiration und Vorbild. Und als drittes, mach dir bewusst, das hier ist nur ein Zwischenstopp. Wir suchen das, was kommt. Amen. Ich werde jetzt beten und du bist eingeladen, im Herzen mitzubeten. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass du uns am Kreuz im tiefsten Leid begegnest. Aber wir klagen dir auch das Leid und das Unrecht, dem wir gerade hilflos zusehen, teilweise in unserer Umgebung, in Europa, in den Krankenhäusern, an den Grenzen Europas und in den Flüchtlingslagern dieser Welt. Hilf den Organisationen, die jetzt handeln können, mit deiner Weisheit. Gib ihnen Kraft, die sie brauchen. Segne die verantwortlichen Politiker mit Weisheit, jetzt die richtigen Entscheidungen zu fällen. Gib, dass die medizinische Hilfe ausgebaut werden kann, gerade in den Ländern, die jetzt überfordert sind mit der Pandemie. Hilf den Angestellten, die jetzt von Kurzarbeit betroffen sind oder sogar ihren Job verlieren. Und zeig du ihnen Perspektive auf, was jetzt dran ist. Wir bitten dich für die unter uns in unserem Umfeld, die diese Begegnung mit dir suchen und brauchen. Sei bei den Einsamen, denen diese Zeit besonders zusetzt. Sei bei denen, die jetzt überfordert sind, weil sie jetzt viel mehr leisten müssen als sonst. Gib ihnen neue Kraft und stelle ihnen Hilfe zur Seite. Wir bitten dich, dass du uns die Augen öffnest, dass wir der Not begegnen, die jetzt wächst. Und Heiliger Geist, führe uns das zu tun, was dir gefällt, wo wir mit dem, was wir haben und können, Gutes tun können. Und vielleicht sind unter uns heute Leute, die zuschauen, die diese Sehnsucht haben, jetzt und in Ewigkeit mit dir zu leben. Für diese Leute bitte ich dich, dass du sie einhüllst in deine Liebe und in deine gute Gegenwart. Führ sie in eine Beziehung mit dir und lass sie dich besser kennenlernen und verstehen, welche guten Gedanken du über sie hast und wie du sie gebrauchen möchtest in deinem Reich. Dir sei alle Ehre. Amen. Das war's. Seid gesegnet. Einen schönen Sonntag euch und bis bald.